Love Parade Duisburg, 24. Juli 2010.
In der Strafsache gegen und andere bitte eintreten.
Der Podcast zum Prozess.
Ein Denkprozess zum Prozess von
Doro Blume-Müller und
Lothar Evers.
Teil 5.1. Die Mitarbeiter der Lopavent.
Lieber Lothar, wir hatten heute Tag 113, glaube ich, ne? Mhm. Kann das sein?
Ich will das nicht ausschließen.
Ich habe das letzte Mal, ich habe 110 und 111, 110 und 111 habe ich geschrieben, also war heute 112, also ist morgen 113. Also wir haben Tag 112 gehabt des Love Parade Prozesses. Als ich gegangen bin, hatten wir einen ehemaligen Mitarbeiter, der für die Zäune zuständig war, der Lopavent, und die Zäune zuständig war auf dem Gelände. Der wurde allerdings nur einen halben Tag gehört, weil davor ein anderer Mitarbeiter der Lopavent gehört worden war.
Der war heute den ganzen Tag wieder da und ist inzwischen auch entlassen worden. Der Zäunebauer.
Okay. Gibt es irgendwas Neues, irgendeine dramatische Entwicklung, die wir wissen müssten?
Nein, dramatisch ist das alles nicht. Was wirklich interessant ist, dass wir jetzt, nachdem ja viele Angeklagte den Gerichtssaal mit einem eingestellten Verfahren verlassen haben, auf einmal die Lopavent-Zeugen kommen. Nicht in der obersten Hierarchie. Hier kommen jetzt zum Beispiel zwei Zeugen, die unterhalb von dem technischen Leiter gearbeitet haben, der einer der Angeklagten ist. Der Mensch, der die Funkgeräte beschaffte und der Mensch, der die Zäune baute. Warum man nicht vorher diese Zeugen geholt hat, von denen ich meine, ja, die geben schon das eine oder andere Belastende zu diesen oberen Herren der Love Parade zum Besten. Warum die alle jetzt kommen, das ist so ein bisschen das Geheimnis des Vorsitzenden Richters, muss ich sagen. Ich finde das immer wieder unbefriedigend zu sagen, du sitzt hier eigentlich nur, weil diese drei Angeklagten jeder keine 10.000 Euro bezahlen wollten. Wenn jeder von denen 10.000 Euro gehabt hätte und diese Anwälte kosten wahrscheinlich täglich mehrere tausend Euro, dann sähst du gar nicht mehr hier. Da wäre schon Schluss auch für die. Und das ist dermaßen interessant, aber auch erschreckend, was diese Lopavent-Mitarbeiter zu erzählen haben, dass ich immer gesagt hätte, ja, die hätte man mal gut nach einem halben Jahr hören können und nicht an Tag 111 bis 113.
Was hat dich denn so erschreckt?
Na, wenn es ums Erschrecken geht, dann finde ich zwei Dinge besonders erschreckend. Das eine ist, was ist denn die Qualifikation dieser beiden Leute? Also wie gesagt, der erste ist derjenige, der für Funk unterhalb des technischen Leiters zuständig war. Wie ist der zur Love Parade gekommen? Der hatte neben seinem Studium immer schon Webseiten gestaltet und so kam es auf ihn zu, dass er auch bei den beiden Love Parades in Dortmund und Essen die Webseite gestalten sollte. So eine Love Parade-Webseite ist drei Tage vor dem Event fertig, dann passiert da nicht mehr viel. Dann hat man gesagt, naja, an dem Tag ist genug zu tun, geh mal hier bei unseren technischen Leuten ohne jede Vorerfahrung mit hospitieren. Das hat er dann auch gemacht und schwupps, heute ist er Öffentlichkeitsarbeiter bei einem großen Museum hier in der Gegend, hauptberuflich. Schwupps war er an diesem Tag der Mann für die Funktechnik. Gefragt, was haben Sie mit Funk zu tun? Ja, hat er gesagt, mit Funk habe ich eigentlich ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich bin ein guter Generalist. Ich behalte den Überblick. Wer ist es nicht? Aber ob es nicht jetzt vielleicht doch noch jemand anders gibt, den man an so einer Stelle besser hätte einsetzen können, weiß man nicht. Ganz ähnlich jetzt hier mit dem Menschen, den wir die letzten zwei Tage gehört haben, der Mann für den Zaunaufbau unterhalb des technischen Leiters. Wie kommt er zu dem Job? Wieder Dortmund und Essen. Wie? Er ist Koch in einem bekannten Versammlungszentrum in Essen, wo die Lopavent damals Räume angemietet hatte vor Essen. Da tagten die regelmäßig. Ja, dann ist er an dem Wochenende, ist ja noch nichts Schlimmes, ist er engagiert worden als sogenannter Troubleshooter. Dann macht man aber Stahlkarriere, wenn man die richtigen Leute bekennt. Schon bei der großen Eröffnung von Ruhr 2010 auf der Zeche Zollverein baute er das erste Mal die Zäune. Gefragt, welche Erfahrung brachten Sie denn mit im Zäunebau, kann man einfach knapp sagen, eigentlich keine, aber ich habe immer aufmerksam meinem technischen Leiter zugehört. Und dann konnte ich auch selber keine Cut-Pläne zeichnen, aber irgendwie war ich immer sicher, ich zeichne das so vor und dann korrigiert er mich. So, nun gibt es einfach so ein paar Dinge. Zäune auf der Rampe, Vereinzelungsanlagen, wo die Leute nicht reinkommen, wo nachher keiner so genau weiß, ob eigentlich der technische Leiter, einer der Angeklagten, oder unser Ex-Koch, heute wieder in der Gastronomie tätig, der Zäunebauspezialist, oder aber die Zäune-Lieferfirma, die große Firma Dammann aus Hamburg, eigentlich die Vereinzelungsanlage so dahingestellt hat, wie sie hingestellt wurde. Das heißt, es werden relativ unqualifizierte Leute, das haben wir schon mal erlebt, bei der Vereinzelungsanlage, wo ein Auszubildender so eine ganze Vereinzelungsanlage managte. Und diese Leute werden dann, finde ich noch gar nicht schlimm, die zu engagieren, wenn man sie gut beaufsichtigt und führt. Dann können sie was lernen und engagieren sich und sind vielleicht super engagiert. Aber dann werden sie auch noch nicht verantwortlich geführt. Und nachher, wenn alles schief gegangen ist, schiebt man sich so gegenseitig, war nicht meine Baustelle, atomisiert die Verantwortung. Ja, weiß ich auch nicht, wer das so aufgebaut hat. Und das jetzt gerade mit diesen beiden Zeugen, aber auch vorher mit den Vereinzelungsanlagen, zeigt sich so ein bisschen als das Loperwind-Prinzip. Und zwar die Grundlage, die dann nachher in diesem Chaos endet.
Ja, ich fand ja schon interessant, wir haben ja am Tag 110, glaube ich, war es, als wir den ersten der gerade bezeichneten Zeugen gehört haben, da sind ja auch Vorhaltungen gemacht worden mit Honorarlisten, wer was wie bekommen hat. Und da habe ich schon gedacht, die Honorare sind aber verhältnismäßig niedrig. Wenn ich so einen Job habe und so eine Verantwortung, dann wundert mich das, dass ich so viel, verhältnismäßig nicht so viel Geld kriege. Ich habe jetzt die Zahlen genau nicht mehr im Kopf, aber ich hätte erwartet, dass es deutlich mehr wäre, insbesondere wenn ich die Gesamtverantwortung für die technische Leitung habe oder aber auch wie unser Freund der Öffentlichkeitsarbeiter. Das war sicherlich im Vergleich zu dem, was er vorher bekommen hatte, nicht schlecht. So, aber da hätte ich mir schon überlegt, will ich die Verantwortung dafür übernehmen. Und das ist für mich so ein Zeichen, da haben sich eigentlich auch nicht viele drüber Gedanken gemacht, ne? Was sie da genau machen und was da alles schief gehen könnte. Der eine Zeuge bezeichnet den Projektleiter als akribischen Menschen, glaube ich, so hat er es pedantisch schon fast irgendwie, wenn es um die Planung ging. Aber so pedantisch und akribisch kann es ja wohl nicht gewesen sein. Oder er hat sich um andere Dinge mehr gekümmert als um die Sicherheit. Und der Sicherheitsbeauftragte bzw. der technische Leiter offenbar auch nicht so sehr. Die haben sich mehr darum gekümmert, klappt das mit der Bühnenperformance und mit den Floats und so weiter und so fort. Das ist der Eindruck, der mich so angefasst
ja,
hat.
Ja, und dabei wird, du hast es mal genannt, guckt keiner über den Tellerrand, sondern wird die Verantwortung atomisiert. Ich habe jetzt 2-3 Mal ein neues Wort gehört und das heißt nicht autonom, sondern das heißt autark. Die Zaunbaufirma habe die Vereinzelungsanlage autark aufgestellt. Was heißt, ohne irgendeinen Kontakt zu irgendjemand. Also vielleicht hat ihnen noch jemand einen Plan gezeichnet. Aber dass hinterher irgendeiner gekommen ist, entweder der Chef Zaunaufbau oder der technische Leiter selber, und hätte diese autark dorthin gestellte Eintrittssituation tatsächlich mal überprüft, damit die Verantwortung zu sich rübergeholt von diesem Autarkiegebilde. Und das scheint, so jedenfalls die Aussagen, bisher nicht erfolgt zu sein. Bau mal einen Zaun, hier ist der Plan, gucken kommt keiner. Das Gleiche, da stehen sozusagen gleich, das hat jeder gesehen, da wo man auf die Rampe hochgeht, wird die ganze Rampe nochmal verengt durch 2 Zaundreiecke, vor denen eine Brezelbude steht. Ja, irgendwann sagt er dann, ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt die Zaunecke noch nicht da waren. Wer hat sie denn aufgebaut? Weiß ich nicht. ist denn der technische Leiter gekommen und hat die am Morgen mal geguckt. Also da sind fast alle Leute hochgelaufen, alle Zuschauer, aber auch ein Teil des technischen Personals. Wenn da vorher kein Dreieck war, kann man das eigentlich nicht übersehen, weil durch so ein Dreieck wird die Rampe locker 5-6 Meter schmaler. Keiner weiß es. Irgendeiner baut da autark die Rampe kleiner, irgendeiner baut da möglicherweise autark ein paar weniger Vereinzelungsanlagen in die Eingänge, dadurch wird es enger. Und die Gesamtverantwortung, wo einer jetzt mal die Parole ausgibt, was er nun eigentlich haben will und das auch überprüft, ob er das kriegt, ist in diesem interessanten, wir machen ein Millionen-Event-Firma offensichtlich atomisiert verteilt.